Diese Woche muss eine neue Folge Eierköpfe her und hier ist sie. Es geht natürlich um das Wunder von Heidelberg, den deutschen Sieg im Rack gegen Rumänien. Das wollen wir nochmal feiern mit einem besonderen Gast gleich. Und Simon und ich werden dann natürlich auch noch den ersten Spieltag der Six Nations besprechen. Da war auch einiges los, das Ganze in Folge 189 der Eierköpfe. So,
das was hast du gemacht? Diesmal haben wir die Musik auch gehört.
Ihr habt sie gehört?
Ja.
Ja, schau.
Und wie?
Ich weiß nicht. Letztes Mal war sie in der Aufnahme nicht mit dabei und ich weiß nicht warum. Jetzt ist sie dabei, ist doch wunderbar. Also das heißt, auch Olli Payne hat die Musik gehört. Einer unserer Helden von Heidelberg vom Sonntag. Olli, schön, dass du bei uns bist hier bei den Eierköpfen.
Hi, servus. Ja, vielen Dank, dass ich da sein dürfte. Habt ihr den Jingle selber geschrieben oder?
Tatsächlich, der Bruder von Simon hat den für uns komponiert.
Krass geil. Ich habe gedacht,
wir wollen sowas bisschen Richtung 80er Jahre Porno und er hat delivered auf jeden Fall.
Das haben wir nicht gesagt, Simon. Das haben wir nicht gesagt. Wir haben dann gesagt, es hört sich so an, als man es komponiert hat. Ja. Ja, aber wir wollen nicht über Musik reden, Olli. Wir wollen über dieses grandiose Spiel, über diesen grandiosen Sieg sprechen. Jetzt mit 2 Tagen Abstand. Wir zeichnen auf Dienstag 15.30 Uhr. Hast du schon gerafft, was ihr da geschafft habt am Sonntag?
Ja, nicht ganz, ehrlich gesagt. Ich habe auch ein bisschen mit Poppy nochmal geschrieben, Montagmorgen, und habe mir gesagt, wie surreal es ist, weil ich war wieder für eine Nacht 8 war ich bei der Arbeit, habe mich umgezogen, Leute normal begrüßt und es ging wieder normale Woche weiter und ich habe mir nur gedacht, ja, die Rumänen, die sind bestimmt noch im Hotel, die fliegen erst heute zurück, haben noch eine Woche Videoanalyse und das ist schon komisch. Also ich raff's immer noch nicht. Es kommen immer noch ein paar Nachrichten von Leuten, die mir schreiben. Und klar ist, ja, wir sind jetzt fokussiert auf Portugal, aber irgendwie ist alles noch noch irgendwie ganz, ganz komisch, ja, muss ich nur sagen.
Ja, und mit was für einem Gefühl bist du denn in die Arbeit gegangen am Montag? Bist du so
völlig... Schmerzen? Nomen est omen.
Körperlich Schmerzen, aber vom Kopf her einfach total euphorisiert?
Ja, also ja, wie ein Kind an Weihnachten halt. Also noch am nächsten Morgen aufgewacht und die Geschenke sind immer noch da. Völlig, völlig happy innerlich am Strahlen. Äußerlich, glaube ich, haben ein paar Leute gefragt, geht's dir gut? Ist irgendwas passiert? Ein war natürlich mich angesprochen, hey, Glückwunsch, geiler Versuch und so, aber innerlich war es ein krasses Gefühl, auch nach dem Spiel noch zu realisieren, ey, wir haben gerade Rumänien geschlagen, das haben wir erst 2017 wieder damals geschafft. Das war schon echt sehr, sehr, sehr komisch. Ein krasses Gefühl, ein geiles Gefühl. In Wörter fassen ist immer noch ein bisschen schwierig, finde ich, aber es ist auf jeden Fall was sehr, sehr Besonderes, auf jeden Fall, ja.
Das ist, also es ist so surreal, weil es wirklich nicht zu erwarten war. Ich denke mal, ihr werdet auch in die Partie gegangen sein. Man sagt ja immer, man tritt nicht an, um zu verlieren. Man will jedes Spiel gewinnen, natürlich. Und am Anfang steht es 0-0. Aber wann war denn der Moment im Spiel, wo du gemerkt hast oder wo ihr als Mannschaft gemerkt habt, okay, hier ist halt wirklich was drin?
Schwer zu sagen. Also ich gehe mir den Spiel immer noch wieder durch den Kopf und schaue mir natürlich auch alles an, ein bisschen Analyse zu machen. Aber ich finde, klar war, dass Gedränge ein schwerer Punkt sein wird. Also vor allem mit dem Boden bei der RGH, da haben wir uns auch auf jeden Fall gedacht, okay, mal gucken, wie das erste Gedränge ist. Das wird uns ein bisschen so das Gefühl fürs Spiel geben. Von den Gassen her waren wir sehr gut vorbereitet. Da ist der Poppy natürlich Experte drinne. Und da haben wir auch super viel Arbeit gemacht. Ich darf immerhin mit den Stürmern mal ein bisschen mitlauschen. Da muss ich immer dabei sein. Aber da haben die mega viel Arbeit reingesteckt. Haben jetzt auch zum Glück mit Gedränge auch viel Arbeit gemacht. Da war ja der BJ Botha mal da. Hat man uns wahnsinnig viel gemacht. Und ich glaube, das merkt man auch, dass es sehr, sehr, sehr viel hilft. Weil die ersten paar Gedränge als Gedrängehype ist man immer wieder, boah, wie schnell wird der Rückwärtsgang eingeschaltet? Oder wird der Schiri sagen, naja, ihr habt keine Chance heute? Ich glaube, da haben wir als Mannschaft ziemlich schnell gemerkt, okay, im Gedränge haben wir die. Die Gasse können wir stören. Wir haben Ball zu spielen. Komm, lass uns mal ein bisschen was versuchen. Es hat natürlich wahnsinnig geholfen, dass wir einen Freikick, noch einen Strafkick beim Gedränge bekommen haben. Da müssen die Rumänen natürlich sich wieder Gedanken machen. Aber ich glaube, das war schon nach den ersten 30, haben wir ein bisschen Fuß gefasst, haben 2 Strafkicks drüber gemacht, sind auch in deren Hälfte gekommen, unter Druck gesetzt. das war schon dann ein Gefühl von, es können was werden. In der Halbzeit auf jeden Fall in der Kabine haben wir richtig gemerkt, okay, wir sind da, also 6-14, da sind wir auf jeden Fall noch im Spiel drinne.
Ja, das war ja auch eine der Frage, die dann Justin gestellt bekommen hat von Ben, von unserem Kollegen von ProSieben. Was ist in der Halbzeitpause besprochen worden? War es wirklich so dieses ganz ruhige, hey, es sind nur 8 Punkte, hey, wir sind voll drin im Spiel, oder kam da irgendwie noch ein bisschen mehr Feuer, sage ich mal?
Ja, also wir sind erstmal reingegangen, da trennen sich natürlich die Stürmer und die Hintermannschaft und ich weiß, dass die Stürmer sich eher ruhig gesammelt haben, da war bei denen erstmal kommen, Ruhe schaffen, weil die waren natürlich voll mit Feuer von Gedränge, Gasse und offenes Spiel. Und wir Hintermannschaftsspieler haben ja Ball gehabt zum Spielen und wurden völlig mit 1000 Gedanken, boah, da müssen wir. Und ich weiß nicht, wer das war. Einer von den Stürmern ist rübergekommen, hat den Finger hochgemacht und hat gesagt, Jungs, komm mal jetzt runter bitte 2 Minuten, weil die haben uns die ganze Zeit am Babbeln gehört. da war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass wir gewusst haben, wir haben noch nicht ganz umgesetzt, was wir umsetzen wollen. Kickspiel hat man ja gesehen, war ein Riesenaspekt am Wochenende, haben wir auch dann in der zweiten Halbzeit konsequent noch umgesetzt. Das war ein Punkt, was wir bei der Analyse gemacht haben, dass wir damals geschaut haben in Rumänien letztes Jahr. Erste Halbzeit, Kickspiel hervorragend. Ich glaube, es war 7-3 in der Halbzeit, wenn ich mich nicht irre. Und dann in der zweiten Halbzeit haben wir dieses Kickspiel ein bisschen fallen lassen damals. Und dann haben wir gesagt, Jungs, wir bleiben dran, bleib am Drücker und es wird kommen. 50., 60. Minute, da wird diese Punkte kommen, weil der Druck einfach da sein wird. Wir haben ein paar von den Rumänen natürlich auch analysiert, wussten, wer hat seinen ersten Cap, wer hat seinen zweiten Cap, wen können wir ein bisschen testen. Das ist immer natürlich was komplett anderes, ja.
Ist das was Neues? Das interessiert mich, weil das haben wir ja auch gehört. Ich habe ja Poppy auch letztens hier im Interview gehabt und da hat man schon rausgehört, der hat sehr viel Arbeit reingesteckt, die Gegner zu scouten, vor allem Rumänien, den ersten Gegner. Und das haben dann auch alle Spieler erzählt, mit denen man gesprochen hat, so, wir sind wahnsinnig gut analytisch vorbereitet worden. Ist das einer der ganz großen Unterschiede vielleicht zu den letzten Jahren oder gab es da auch schon so?
Es gab es auch damals schon, aber ich finde, dieses Jahr ist es etwas vereinfachter sozusagen. Also wir gucken tatsächlich 4-5 Punkte an und die müssen wir umsetzen. Und dann das Rest, wir sind ja eigentlich gut genug im Rugby-Spiel, dass wir das spielen, was vor uns ist. Aber überhaupt in diese Situation zu kommen, müssen wir natürlich was vorbereiten. Und ich finde, diese Videoanalyse, die wir aktuell machen und dieses Spielsystem, die wir aufbauen, ist deutlicher gemacht und auch strukturierter gemacht. Und die Jungs haben jetzt ein bisschen mehr damit auch verstanden, okay, wenn wir damit halt so ein Buy-in machen, dann wird es auch gut funktionieren. Das mit der Spieleranalyse, glaube ich, ist ein Punkt jetzt für diese zweite Hälfte, weil klar ist, nächstes Jahr ist ja Weltmeisterschaft und die große Mannschaft in Portugal, Rumänien, die schon bei der WM sind, die wollen natürlich auch ein bisschen den Kader auschecken, austesten. Und da werden ein paar Jungs immer wieder dabei sein, die natürlich ein bisschen was zeigen wollen. Und es ist halt erstes Spiel, egal für welches Land man spielt. Das erste Länderspiel ist immer aufregend. Also da wird es immer halt ein bisschen Druck sein. Da wird man was versuchen oder einen Fehler machen. Ja, das kommt noch dazu dieses Jahr. Aber ich finde, die Vorbereitung aktuell, die läuft recht gut, ja.
Kannst du uns mal in die Kabine dann nach dem Spiel gehen? Du hast gerade gesagt, in der Halbzeitpause gab es den Finger auf die Lippen. Ein bisschen runterkommen, Jungs. Ich kann mir vorstellen, nach dem Spiel sah das anders aus. Habt ihr gut gefeiert?
Ja, haben wir. Also wir waren noch sehr, sehr lang auf dem Platz. Also ich persönlich war sehr lang noch auf dem Platz, weil irgendwie noch 10.000 Leute auf dich zukommen und sagen, hey. Und natürlich wunderschön. Und auch mit den ganzen Kindern, die kommen, die dann fragen, können wir ein Foto haben? Das ist natürlich was sehr Besonderes. Also ich bin es gar nicht gewöhnt. Ich habe eher ein Gesicht fürs Radio, sagen wir mal so. Und es ist halt so, dass da war ich sehr begeistert. Und dann in der Kabine war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Stimmung. Also wir haben uns wahnsinnig gefreut, aber ich glaube, viele von uns haben sich erstmal hingesetzt und gedacht, ist es jetzt echt passiert? Haben wir tatsächlich gerade Rumänien geschlagen? Dann ein paar Mal so ein bisschen gefeiert, sage ich mal, und dann kam wieder diese Normalität. Oh, ich muss morgen arbeiten. Also, oh ja, Jungs, sorry, ich muss zum Flughafen, ich muss morgen früh fliegen oder wir fahren jetzt Hannover zurück. Also da war es wieder ganz schnell den Fokus auf die Woche wieder, ja.
Ja, habe ich mir dann auch gedacht. Ne? Das ist eigentlich total blöd, dass dieses Spiel auf dem Sonntag lag, weil der ein oder andere wahrscheinlich einfach nicht richtig feiern konnte. Aber nochmal zurück zum Spiel. Du hast eben was ganz Spannendes gesagt, finde ich. Dass in der Halbzeitpause es eben hieß so, erinnert euch an Rumänien letztes Jahr, wir haben das Kickspiel nicht so durchgezogen wie geplant. Wenn wir das dieses Mal machen, werden die Punkte ab der 50., 60. Minute kommen. Jetzt haben wir im Kommentar immer wieder darauf hingewiesen, weil wir das natürlich einmal erlebt haben die letzten Jahre, aber auch immer wieder aus der Mannschaft gehört haben, dass die deutsche Mannschaft ganz oft ab der 60. Minute eingebrochen ist. So ein bisschen wie die italienische Nationalmannschaft früher auch bei den Six Nations, bevor sie diesen Schritt geschafft hat. Woher habt ihr dieses Selbstvertrauen genommen, als Achter des letztjährigen Recs, dieses Mal zum Start zu sagen, hey, wenn wir so weitermachen, werden ab der 60. Minute die Punkte für uns kommen?
Also ich glaube, da war wahnsinnig viel Arbeit, die man nicht mitbekommt, was wir gemacht haben. Also es war jetzt in der Wintervorbereitung, wir haben uns, also wir deutschen Spieler auf jeden Fall, wir wissen natürlich, dass unsere Spieler, die im Ausland spielen, die spielen ja das Jahr durch oder sind halt im Trainings involviert. Mit unserer Winterpause ab Anfang Dezember ist natürlich kein Training am Start. Und das ist was man null mitbekommen hat, dass wir Spieler in Deutschland tatsächlich einen Fitnessplan bekommen haben, dass wir uns so gut wie möglich gesagt haben, ey Jungs, komm, wir müssen jetzt mal am Strang ziehen. Das wird auch sich lohnen, dass wenn wir im Februar spielen, dass wir die Fitness haben, dass wir nicht einkrachen, dass wir nicht sagen, wir machen jetzt von Dezember bis Januar machen wir Pause oder machen jetzt November bis Januar Pause, gar kein Rugby, gar kein Laufen. Da haben wir wahnsinnig viel Vorbereitung reingesteckt. Also da haben wir Fitnesspläne bekommen, wir haben dreimal die Woche laufen müssen, zweimal die Woche in den Kraftraum gehen. Und das hat jeder für sich machen müssen. Also es gab ein paar Jungs, die alleine trainiert haben auf dem Platz, dann Bilder geschickt haben als Beweis. Die Hannoveraner mit dem Schneesturm haben sich getroffen und mega gut zusammengezogen, sind in der Halle gegangen, haben Broncos in der Halle gelaufen zusammen. Da sind Leute aus München, die sich verletzt haben, trotzdem aufs Wattbike gegangen. Also da hat man schon gemerkt, da war ein richtiges Ziel. Ey, wenn wir fit genug sind, das wird sich lohnen. Und ich glaube, das hat man echt gut gesehen in dem Spiel, dass wir waren nicht so viele Körper auf dem Boden, wir waren nicht so langsam zu Gedränge, wir waren nicht langsam zur Gasse. Und ich glaube, das hat uns aber ein bisschen Selbstvertrauen gegeben, dass wir die Rumänen angeschaut haben und haben gesagt, boah, die sehen aber müde aus oder irgendwas ist da einfach anders jetzt. Und ich glaube, so ein Faktor, den man jetzt nicht sieht im Fernseher oder in Instagram oder was auch immer, das hat uns wahnsinnig weit nach vorne geholfen für das Spiel jetzt und auch, dass wir auch körperlich halt weiterhin mitbleiben können. Ja.
Ja. Was für eine Rolle, denkst du, hat die Platzverlegung auch gespielt? Also es hätte ja eigentlich in Kassel stattfinden sollen, konnte nicht. Dann Heidelberg ist jetzt ein Platz da auch bei der RGH, den ihr wahrscheinlich alle sehr gut kennt und aber auch wisst, wie der zu dieser Jahreszeit ist, dass der sehr schwer und langsam ist. Muss doch mal sagen, wie schlimm das war, darauf zu laufen. Das sah echt aus wie eine gute Challenge. Aber da wart ihr wahrscheinlich dann auch besser darauf vorbereitet. Würdest du sagen, das hat auch eine Rolle gespielt, diese Verlegung nach Heidelberg? Für die meisten von euch kürzere Anreisezeiten, kein extra Travel Day und ein Platz, den ihr sehr gut kennt.
Ja, ich glaube, das hat irgendwie schon einen Faktor. Ich glaube, das hat schon ein bisschen Druck genommen von manchen Leuten, die vielleicht nochmal einen Tag arbeiten müssen am Freitag, die nachreisen müssten dann Freitagnachmittag. Ich glaube, das macht schon einen Unterschied auf jeden Fall, dass wir wissen, okay, wir sind jetzt im Wohnzimmer, man muss mir jetzt nicht weit fahren. Klar, die Hannoveraner, die aus England, Frankreich und alle Ecken gekommen sind, die sind jetzt eh nach Frankfurt geflogen, fahren dann halt eine Stunde anstatt nach Kassel, dann halt nach Heidelberg. Das war ein Unterschied. Der Unterschied noch dazu, dass wir den Platz kennen. Ja, der RGH-Platz, der ist tief. Also das ist einfach so, im Stadion ist es ein tiefer Platz. Da waren die Stollen schon vorbereitet, da war alles schon richtig gemacht. Sorry, mein Hund macht gerade ein bisschen Krawall. Alles gut. das hat schon wahnsinnig viel geholfen, dass wir da uns auf Heidelberg vorbereitet haben. Wir haben auf dem Kunstrasen trainiert die Woche. Ist natürlich wieder komplett anders als das, was wir dann sonst machen. Aber ich sag mal so, das war schon ein kleiner Unterschied. Ich habe mit ein paar Jungs immer mal wieder geredet beim Kaffeetrinken, habe gesagt, wir haben ja damals gegen Belgien, damals gegen Spanien auf diesem Platz nur knapp verloren. Und ich erinnere mich auch in der Zeit, wo wir Brasilien dort gespielt haben in Heidelberg. Da hat der Platz einfach einen Leveler gemacht. Das haben wir immer gesagt. Dieser Platz hier in Heidelberg mit der Tiefe, den er hat, der zeigt eigentlich mehr, wer will das Spiel gewinnen. Es kommt nicht mehr drauf an, wer hat den größeren Pack, wer hat den besseren Gedränge, wer hat hier das, sondern es kommt echt auch, wer will mehr Arbeit machen. Und wenn man Jungs anschaut, wie Sean Engel, wie Lewis Ball, wie sie sich da durch den Gegen geackert haben, oder Chris Haus auch, als er reingekommen ist und dann trotzdem noch den Tackle auf Innenseite gemacht haben, da war echt Biss bei uns drinne. Und es war einfach, ja, Wille, sage ich mal so. Wir wollten das Spiel mehr haben und der Platz hat uns dann dementsprechendes gegeben.
Ja, mega. Also wirklich ein Sieg des Willens. Jetzt natürlich dann auch die Frage, könnt ihr denn auch andere Plätze? Könnt ihr denn auch den Platz in Belgien?
Ich glaube schon. Also ich hab mir den Platz in Belgien tatsächlich angeschaut. Also der ist, glaube ich, mehr kaputt gegangen als beim Stadion. Das war echt, boah, das war ein richtiger Acker. Aber ja, können wir. Also ich bin da ganz zuverlässig. Also ich glaube, wir können das auf jeden Fall. Deshalb waren wir ja schon gegen Georgien 7-3 in der Halbzeit oder 5-7. Zeigt auch, dass das auch funktioniert. Also der Platz, glaube ich, ist jetzt nicht mehr so entscheidend, sondern wie arg wir das alles haben wollen. Also wir können, also ich sage, wir können, ja.
Ja, und heute ist der Kader veröffentlicht worden, also 26-Mann-Kader. 23 werden es am Spieltag auch in den Kader schaffen. Es sind gar keine wahnsinnig großen Veränderungen. Ich glaube, von den Startern wirklich nur Ewan McTaggart nicht mit dabei, der jetzt die erste Hälfte echt stark gespielt hat, finde ich, in diesem ersten Spiel gegen Rumänien. Dafür jetzt als neue Leute, Bade Pretorius ist mit dabei, der ja einer der Topscorer der portugiesischen Liga ist, der da bestimmt auch nochmal einen Input geben kann. Cosmo Zymfragos ist mit dabei für die erste Reihe, der auch ein starker Typ ist. Und dementsprechend ist es ja auch genial, dass ihr jetzt mit dieser Mannschaft ohne große Änderungen weitermachen könnt, gerade auch mit dem Wissen. Wenn ihr wollt, dann geht's, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer schön, eine Truppe zu haben, mit der man dann kennt oder die man halt viel Zeit verbringt, weil desto mehr man Zeit außerhalb vom Platz bringt, desto bequemer ist es auf dem Platz, sage ich mal so. Man kennt sich dann ein bisschen besser körpersprachlich und wie man halt dann auch zockt. Aber mit den Jungs, die reinkommen, ich hatte noch nicht die Chance, mit den Bader zu spielen. Da bin ich sehr gespannt, wie der so drauf ist. Hab nur Gutes gehört von ihnen. Und mit Cosmo, klar, den kenne ich jetzt von 1880. Das ist natürlich ein harter Brocke, der geht echt mit Kopf voraus. ja, also es ist schön, dass halt ein bisschen frischer Wind reinkommt. Das ist immer wichtig. Mhm. Und ja, bin da mal gespannt, was dann denn in den Trainingseinheiten passiert und wie die Mannschaft dann aufgestellt wird am Spieltag.
Ja, super spannend. Gehen wir vielleicht auch mal rein, ne? Also Bader, auch Spielmacherposition, da hat Leo Wolf jetzt eine Riesenleistung gezeigt. Ist, glaube ich, völlig zu Recht Man of the Match geworden, aber auch gerade ihr auf der Neuner-Position als Gedrängehalb, ihr hattet ja so einen krassen Impact aufs Spiel. Du hast diesen, ich glaube, es war der erste Versuch für Deutschland gelegt, ne? Und dann, ja, wie Mikey McDonald den Versuch von Leo, den entscheidenden, einfach vorbereitet hat, weil man hatte immer das Gefühl so, er holt jetzt nicht den Ball raus und guckt nur, wo stehen die eigenen Teamkollegen, sondern er hatte gefühlt immer im Blick so, wie steht gerade die Verteidigung, und hat dann Leo in dieser Lücke gefunden. Also ihr Gedränge halb, ne? Ihr, man hätte euch auch beide zusammen irgendwie so zum Man of the Match machen können, oder? Wie siehst du es?
Ja, das ist sehr lieb von dir. Also ich finde, es ist auf jeden Fall krass, dass wir so eine Tiefe jetzt haben, dass wir auch mit Mikey, mit Jan, dass wir jetzt drei Gedrängehalbs haben, die im Kader sind, die natürlich sich gegenseitig Druck machen und dann auch das Beste natürlich rausholen. Also nur so kann man irgendwie sagen, okay, meine Position ist ein bisschen nicht gefährdet, aber da ist natürlich jemand, der nah dran klopft. Ich kenne das Gefühl natürlich mit Tim Menzel und Sean Armstrong, als ich damals gespielt habe. Da war ich natürlich nicht so wahnsinnig oft im Kader am Spieltag. Ich war immer im Squad dabei. Aber tatsächlich dann am Ende spielen war natürlich hinter den beiden super, super talentierten Spieler, war sehr schwierig. Und da freue ich mich natürlich jede Chance, die ich bekomme, dann auch zu zocken und zu spielen. Und ich glaube, wir haben mit die drei Gedrängehalbs, die wir haben, haben wir einfach eine sehr gute Mischung gerade. Also wir haben einmal den Mikey, der natürlich, wie du sagst, sehr angriffbasiert ist, der sehr flink ist, sehr schnell ist, der auch diese schnelle Taps nehmen kann und die Lücke dann sieht und auch dabei bei diese offene Gedrängeposition da auch Druck macht auf den ersten zwei, drei Spielern. Und dann perfekt den Ball für den Leo da rein serviert hat. Der hat natürlich ein bisschen mehr Geschwindigkeit reingebracht. Der Jan ist auch einer, der jetzt natürlich ein routinierter Spieler ist für Deutschland. Der hat jetzt einige Länderspieler hinter sich, der auch sehr viel Ruhe reinbringen kann. Der hat auch einen super Boxkick, der hat auch eine super Spielerfahrung jetzt, wie man die Jungs ein bisschen in Position bringt. Und ich würde mich jetzt sozusagen als alter Hase da sehen und sage, ja, ich habe jetzt super gute Spiele vor mir gehabt, mit denen ich viel gelernt habe und versuche jetzt einfach, das mal ein bisschen weiterzugeben an den Jungs, die hinter mir kommen. Aber ich glaube, diese Mischung, die wir gerade haben, ist es wahnsinnig gut. Da kommt noch ein Bader rein, da ist der Leo noch auf 10, der Klevinghaus ist gerade ja auch noch einer, der an der Tür klopft. Also wir haben ein Wahnsinnstalent gerade in Deutschland, was natürlich super ist.
Ja.
Du hast ja letztes Jahr, bist du verletzungsbedingt ausgefallen. Du warst, glaube ich, auch länger verletzt, gell? Wie schaut's da aus bei dir? 100% fit?
Ja, bis jetzt. Sehr bis gut. Jetzt läuft alles. Also es war ja, ich hatte so Nackenprobleme hatte ich und habe dann Vorsichtsmaßnahme mal die Handbremse gezogen und habe gesagt, so, ich mache jetzt erstmal Stopp, weil ich gar nicht weiß, wie es dann weitergeht. Und habe dann am Ende von der Saison gemerkt, oh, ich kann mal vielleicht ein bisschen pushen, kann mal gucken, was da kommt. Und meine Symptome sind tatsächlich komplett weggegangen. Also ich bin so weit fit, wie ich sonst war, wie ich werden kann in meinem Alter. Und es läuft alles ganz gut, ja. Also ich habe jetzt nichts außer Schmerzen am Sonntag, ja.
Aber die mögen wir ja alle so ein bisschen.
Ja, die mögen wir. Das ist halt eine kleine Erinnerung immer wieder. Oh ja, da war ja ein Spiel.
Ja, Olli, wir wollen ja hier auch immer so ein bisschen unsere Nationalspieler eben vorstellen. Gib uns mal so einen kleinen Abriss deiner Karriere. Wann hast du wo angefangen und wo hat es dich überall hingetrieben durchs Rugby?
Also ich habe tatsächlich mit Rugby-Spiel angefangen in Nordrhein-Westfalen war ich. Ich habe da bei den Hilden und Zebras, da habe ich gezockt ganz am Anfang. Das war ein Verein, wo mein Vater sehr stark involviert war, als wir von England nach Deutschland gezogen sind. Das war dann in Hilden. Habe da angefangen zu spielen, habe dann teilweise auch bei Aachen gespielt. Habe auch ein paar Spiele bei, ich glaube, das war Bonn. Hat Bonn eine Rugby-Mannschaft gehabt? Mit so ein Puma oder Panther ist das Symbol.
Das Symbol kenne ich jetzt nicht, aber ich glaube, in Bonn gibt es sogar zwei Rugby. Es gibt
auf jeden Fall eine Mannschaft, genau.
Ja, es gibt zwei
Mannschaften. Und habe in Nordrhein-Westfalen angefangen, bis ich dann bei der U10 gelandet bin. Und dann sind wir nach England wieder zurückgezogen. Da war ich im Süden England und habe da beim Verein Mannschaften gespielt, bei Schulmannschaften gespielt. Immer wieder so diese U14, U12, 13 Auswahlmannschaften, die es immer da gab. Dann sind wir weiter in den Westen gezogen, nach Gloucester. Und dort in der Schule dann auch gespielt, auch bei Auswahlmannschaften gespielt, ein, zwei Mal so Wochenende bei Academy-Mannschaften mal mit gewesen, aber nie irgendwie den Sprung schaffen werden. Also ich hätte jetzt nie gesagt, dass ich das Premiership Rugby spielen würde, weil ich war einfach viel zu klein und es war klar, dass ich keine 90 Kilo wiegen kann. Und ja, bin dann Ende der Schulzeit, bin ich mit 18 dann nach Heidelberg gezogen. Wollte eigentlich so ein FSJ-Jahr machen und wieder dann nach England gehen, nach Birmingham. Und bin dann halt hier hängen geblieben irgendwie, muss ich ehrlich sagen. Hab dann bei Neuenheim lang gespielt, hab dann noch 3 Saisons bei Pforzheim mitgezockt, war mit der Wild Academy involviert, hab 2011 das 7er-Programm beigetreten, als es dann in den Anfangsbahnen kam, wo wir gesagt haben, so, wir wollen jetzt was aufbauen, morgens Training, 7:45 bis 8, nochmal abends einmal eine Session. Das bis 2015, 16, glaube ich. Und dann von Kobus angefragt, hättest du doch nicht Lust, mal 15er für die Nazio zu spielen oder mal versuchen? Ich habe gesagt, ja, wieso nicht? Ich kann ja mal versuchen, also schaden wird's ja nicht. Und hatte dann Glück, dass ich tatsächlich ziemlich schnell in den Kader gegangen bin und werde nie mein erstes Länderspiel in Brasilien vergessen. Also das wird für mich für immer bleiben. Das in Brasilien, in Blumenau haben wir gespielt. Auf dem Matschacker, muss ich sagen. und haben die Tour da gewonnen, 2-0, was richtig cool war, ja. So ist die Laufbahn gewesen bis jetzt.
Ja, und wenn du das jetzt ansprichst, Brasilien, ist es dann auch deine größte Erinnerung oder hast du noch ein anderes Highlight, was dir so in den Kopf schießt aus der ganzen Zeit?
Boah, da sind ein paar, also ich muss ehrlich sagen, ja, erstes Länderspiel wird immer geil sein und es war auch geil, auf eine ungewöhnte Position auf 15, das will ich nie vergessen. Dann kam noch, mein erster Start war gegen Georgien in Tbilisi damals. Da habe ich einen Versuch gelegt. Das war auch natürlich auch ein krasser Highlight. Ich glaube, das war der einzige im Spiel. Rumänien 2017 war ich nicht im Kader, aber ich war also in den 26 drinne, sage ich mal so. Das war natürlich auch eine krasse Geschichte. Aber das jetzt am Sonntag ist natürlich auch Top 5, Top 3 auf jeden Fall. Also das ist unschlagbar, echt unschlagbar.
Das glaube ich. Und wenn du jetzt eben auch erzählt hast, Montag ging es dann einfach normal weiter mit der Arbeit. Was machst du beruflich, wenn du gerade nicht auf dem Rugbyfeld stehst?
Ich bin Physiotherapeut in der Kinderklinik. Also für mich war es Montagmorgen auf die Intensivstation und mal gucken, was da abgeht, sage ich mal so.
Krass. Ja, cool. Ja. Sehr schön. Simon, hast du noch eine Frage oder?
Ich glaube, super. Also mega, finde ich. Haben wir richtig viel Gutes gelernt. Also
voll.
Voll. Cooles Interview.
Ah, was ich gerade noch, hast du eine deutsche Mama? Oder?
Nee.
Woher kommt dieses fehlerfreie Deutsch?
Ja, zweisprachig aufgewachsen. Also wir sind damals, oh Gott, wenn ich jetzt ein Datum sage, da wissen alle, wie alt ich bin. da in den 90er sind wir nach Deutschland gezogen, nach Nordrhein-Westfalen. Aha. Und sind tatsächlich in eine deutsche Nachbarschaft eingezogen. Also ich habe einen Elternteil, sind keine von denen deutsch. Und wir waren in einer deutschen Nachbarschaft, haben deutsche Nachbarn gehabt. Englisch wurde zu Hause geredet, mit alle anderen wurde Deutsch geredet, waren in der deutschen Schule. Ich war dann im Kindergarten und in der Grundschule und habe dann mein Deutsch durch eine ganz nette polnische Frau gelernt und habe dann dementsprechend auch ein bisschen von der Aussprache her so ein bisschen, sage ich mal, jetzt nicht, was, wie soll ich das jetzt sagen, also ein bisschen erst gerollt und eher polnische Frau geredet mit meinem Deutsch. Das war ziemlich witzig. Und sonst, ja, so zweisprachig aufgewachsen halt und ja, hab jetzt meinen Aufenthaltstitel. Ja, sehr cool. Deswegen.
Ja, sehr schön, Olli. Wir sagen tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und verzauber uns mit der Mannschaft weiterhin so über die nächsten Wochen. Das wäre großartig.
Ja, sehr gerne. Also wir geben unser Bestes. Können nur hoffen, dass ganz viele Leute zum Zuschauen wiederkommen. Das ist auf jeden Fall, haben wir gehört in Heidelberg, dass die Zuschauer am Start waren. Und ja, wir freuen uns auf die nächsten Spiele, die kommen, dass wir in Dessau da Gas geben können. Und natürlich auch Dank an die Leute, die da den Platz geräumt haben. Das ist natürlich eine Wahnsinnsaktion.
Ja, stimmt.
Und ja, wir gucken mal, was bei Portugal machbar ist.
Genau.
Heidelberg war lauter als Twickenham.
Auf jeden Fall.
Am Wochenende. Deswegen, sagen, ne? In Scharen nach Dessau. Und wer es nicht schafft, der schaltet wieder ein bei ProSieben Max, da übertragen wir das Spiel wieder live. Olli, tausend Dank. Du darfst dann quasi einfach jetzt diesen Call hier verlassen. Und Simon und ich, wir quatschen noch ein bisschen über die Six Nations. Danke dir.
Jungs, vielen, vielen Dank und dann auch ganz viel Spaß.
Danke.
Ciao.
Ja, sehr cool. Simon, du hast mir während des Interviews mit Olli eine Nachricht geschrieben bei WhatsApp. Saugute Antworten. Das kann man ja mal so vorlesen, weil ich wusste gar nicht, was uns jetzt erwartet. Also ich kannte Olli Payne als Typ noch überhaupt nicht. Aber das ist ja also ein phänomenaler Typ, ein reflektierter Typ, kann gut reden, redet ehrlich. Das ist, darf man ja vielleicht auch rausstellen an dieser Stelle, weil vielleicht über unsere Übertragungen der oder die ein oder andere auch mal auf eben YouTube diese Videos sieht. So Rugby-Spieler, so hart es auf dem Feld ist, das sind eben nicht diese stumpfen Menschen, die sich da die Köpfe einhauen und am Ende irgendwie so reden. Das sind einfach clevere Menschen, die richtig was auf dem Kasten haben. Und ich werde nicht müde, das zu betonen. Also wir sagen es ja auch immer wieder bei Six Nations Übertragung hier bei England, da spielen dann drei studierte Mediziner mit und weiß der Geier was. Ne? Das sind halt, wie gesagt. Und,
ich kenne ihn jetzt auch nicht besser, aber habe echt immer von vielen Leuten nur Positives gehört. Also sowohl der Chris Baxter, der ja auch schon im Podcast war, er kennt ihn von früher, auch da aus der Zeit in Aachen. Hat sehr, 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 sehr gut für ihn gesprochen. Ian Dawson auch, den wir auch schon hier hatten, gemeint, wenn er mit ihm zu tun hatte, feiner Typ. Und dann der Sid, der am Wochenende sein Schild in die Kamera gestreckt hat, der im Endeffekt jetzt auch den Kontakt vermittelt. Gleiches auch nur, und keine Ahnung, wenn das von Leuten kommt, die man gut kennt und die alle sagen, feiner Typ auf jeden Fall und mit dem müsst ihr mal reden, dann umso besser, dass es jetzt diesen Aufhänger gab dafür. Ja, wie gesagt, letztes Jahr war es ja so, man wusste nicht, ob er überhaupt noch mal spielen will mit diesen Nackenproblemen. Und aber wie er da auch redet, das ist ja richtig schön zu hören, dass er das ausprobiert hat, dass er erstmal richtig auch zuerst vorsichtig sein wollte und dann aber gemerkt hat, es geht wieder und ja, super, also wie er gespielt hat und keine Ahnung, also meine erste Frage war natürlich so ein bisschen mit dem, für mich war tatsächlich der Turning Point der erste Versuch, also sein Versuch. Ja. Wir haben das auch im Kommentar, haben wir gesagt, es wird so wichtig sein, möglichst früh in dieser zweiten Hälfte einen Versuch zu legen, um einfach zu zeigen, es ist möglich. Diese Verteidigungslinie ist überwindbar. Wir können da durchkommen. Und dann, wenn es einmal ist, dann sind die Tore offen. Und genau so war es ja dann. Dann konnten sie gleich mal aufhören zu scoren.
Und zumal dann auch das ist dann immer ein bisschen blöd gesagt, so von außen, weil es steckte extrem viel Vorarbeit drin in diesem Versuch. Aber ich glaube, für die deutsche Mannschaft auch zu sehen, wie einfach in Anführungszeichen es dann am Ende ging, dass Oli Payne dann auf einmal diese Lücke gefunden hat und quasi fast unberührt da durchgehen konnte. Ich glaube, das hat der deutschen Mannschaft auch nochmal eben genau das gezeigt, so, wenn wir unseren Plan durchziehen, dann werden die Punkte kommen. Und also, ne, also du kannst ja aus dieser Mannschaft keinen rausnehmen. Also Leo Wolf hat diesen Titel Player of the Match völlig verdient, ein Bombenspiel gemacht. So, als ich die Aufstellung gelesen habe, dachte ich mir so, ich weiß nicht, ob ich ein Fan davon bin mit Leo Wolf auf der 10. Aber nicht, weil ich ihn irgendwie für einen schlechten Zehner halte, sondern weil er mir so krass gut gefallen hat die letzten Jahre auf der 12. Er war immer wieder der herausstechende Spieler bei Deutschland.
Und dann kam John Daw.
So. John Daw und Robert Blümpe, die zwei alten Siebener-Haudegen, was die da für ein Spiel gemacht haben. Wirklich beide, muss man sagen.
In der Verteidigung, ja.
Was Felix Lammers und Dan Hamilton Strong auf den Außen gespielt haben. Dan Hamilton Strong, der, also ein Außen, wie wir ihn nicht gesehen haben, finde ich, die letzten Jahre für Deutschland. Ein richtiger X-Factor, der aus Broken-Play-Situationen aus dem Nichts einfach mal 20, 30 Meter generieren kann. Der halt einfach geil ist. Chris Hennig, ich habe im Kommentar drüber gesprochen, diese Vorarbeit für den Lammers-Versuch. In Millisekunden, wie er diesen kleinen kurzen Pass weiterspielt, da merkst du einfach, wie der Typ sich auch nochmal weiterentwickelt hat. Ne? Diese tolle Ausbildung in Frankfurt. Ich finde, das haben wir vielleicht sogar noch ein bisschen zu wenig rausgestellt. Also, was Frankfurt tut so über die letzten Jahre fürs deutsche Rugby, weil ganz viele von denen, die jetzt da durchkommen, natürlich nicht nur, auch andere Vereine machen sehr viel gute Arbeit, aber an Chris Hennig und viele andere, tolle Ausbildung in Frankfurt und jetzt geht's dann weiter in Frankreich. Was der Sturm geackert hat, was die zweite Reihe gespielt hat. Also Louis Ball, absolute Sensation. Die dritte Reihe, Lecco Mio, die erste Reihe, die vielleicht in der ersten Hälfte einen Ticken Probleme hatte am Gedränge. Aber das hat ja Olli auch gerade gesagt, trotzdem die ein oder andere Erfolgssituation geholt hat. Mal ein Freitritt, ich weiß gar nicht, Straftritt auch in der ersten Hälfte, ich glaube schon. Und dann die Spieler, die von der Bank kamen, Chris Howells und all die anderen. Ey, das Gedränge war so stabil in der zweiten Hälfte. Also was für eine Mannschaftsleistung, wirklich unglaublich.
Ja. Also ich finde es so cool, wie er dann sagt, so ja, und das, dann bin ich halt Montag in die Arbeit und so, und das war jetzt dann auch wieder normal alles und keine Ahnung, ich habe mich immer noch gefühlt wie an Weihnachten, und aber das finde ich, kann man sehr gut so nachvollziehen, auch wenn man selber diesen High nicht ganz so erlebt hat, aber auch ich war noch komplett geladen nach dem Spiel und auch gestern noch so, wow, was ist da eigentlich passiert, was durften wir da begleiten, was, also wunderschön, und ich hoffe wirklich, dass sie jetzt also gescheit runterkommen können, und also das hast du ja oft nach so Sensationssiegen. Wir rennen darüber England bei der WM, nachdem sie All Blacks geschlagen haben und dann ja, nachdem sie das harte Spiel hatten, dann eingebrochen sind im Finale gegen die Springboks, und das hast du immer wieder, dass Mannschaft nach so einem krassen Sieg, nach so einem emotionalen High danach erstmal ein bisschen einen Job haben. Ich hoffe, dass das bei dem Team eben nicht so ist. Deswegen auch cool, dass da ein paar neue Spieler jetzt mit in dem Kader sind und ja, die natürlich jetzt umso mehr was zeigen wollen. Also glaube ich, ganz, ganz gesundes, ganz gesunde Zusammenstellung, die sie da gerade haben, und super Situation, genau wo du dich befinden willst.
Ja, und das ist jetzt mal eine mega Voraussetzung, aber ich bin so gespannt, wo dieses Rack hinführt. Ne? Also ich finde, wir dürfen jetzt träumen von einem zweiten Platz in der Vorrunde. Portugal achte ich als extrem schwierig am Wochenende, aber why not? Diese Mannschaft ist jetzt eingespielt, ne? Auch wenn es nur dieses eine Spiel war. Diese Mannschaft hat Selbstvertrauen. Wieder ein tiefer Platz, wo die Portugiesen vielleicht ihre immense Geschwindigkeit nicht so ausspielen können wie sonst auf einem besseren Platz. Ich glaube, die Bedingungen könnten Deutschland in die Karten spielen. Selbst wenn du es verlierst, wenn du in Belgien gewinnst, hast du ganz große Chancen, dass du Zweiter bist. Und dann wären alle Sorgen um Abstieg dahin. Jetzt eine Sache, wir hatten es mit Olli im Vorgespräch, gibt es ja schon seit langem Gerüchte, dass dieses Rack von 8 auf 6 Mannschaften runtergeschraubt werden soll. Hey, vielleicht, wenn du unter den ersten 4 landest, schaffst du es am Ende in der Gesamtwertung, weil es läuft ja über 2 Jahre, auf Platz 6 zu landen. Und dann bist du auf einmal, wärst du sogar dabei, wenn das Ding wirklich verkleinert wird. Es kann natürlich auch dieses Worst-Case-Szenario geben. Ich hatte es im Kommentar ja leider falsch auf dem Schirm. Olli Stein hat es im Interview danach auch falsch gehabt. Wir hatten beide gedacht, so ja, Deutschland hat gerade mit Bonuspunkt gewonnen. Es gilt im REC aber schon seit mehreren Jahren dieses System, was in den französischen Ligen gilt, dass du 3 Versuche mehr legen musst für einen offensiven Bonuspunkt als der Gegner und eben nicht ab 4 Versuchen automatisch diesen Bonuspunkt bekommst. Das heißt, Deutschland hat nicht mit Bonuspunkt gewonnen. Rumänien hat einen defensiven Bonuspunkt geholt. Und was natürlich auch passieren kann, ist, jetzt gewinnt Rumänien am Wochenende gegen Belgien, verliert das letzte Spiel gegen Portugal. Also wir gehen davon aus, Portugal gewinnt alle 3 Spiele. Und Deutschland verliert in Belgien. Und dann hast du auf einmal Deutschland, Belgien und Rumänien jeweils mit einem Sieg dastehen. Und dann geht's halt um die Bonuspunkte. Dann kannst du übrigens auch Letzter werden, obwohl du Rumänien geschlagen hast. Das wäre so das Worst-Case-Szenario. Aber mir gefällt der Traum.
Kommt dir der Pessimist durch?
Nee, gar nicht. Also ich finde, das müssen wir ja als Journalisten auf dem Schirm haben. Ne? Also
natürlich.
Mir gefällt natürlich der Traum viel besser, dass diese Mannschaft vielleicht ja jetzt schon Portugal schlägt, aber vor allem in Belgien gewinnen kann. Das hat die Mannschaft vor 2 Jahren was, glaube ich. Da gab es diesen Sieg in Belgien.
In Belgien, ja.
Genau. Warum nicht wieder diese starke Mannschaft? Vielleicht gibt es noch die eine oder andere Verstärkung dann dazu. Und dann stell dir mal vor, du beendest diese Vorrunde auf Platz 2. Und dann kriegst du wirklich, dann kriegst du Unterstützung noch von Pro D2-Spielern oder sonst was. Hey, weil dann kannst du so befreit aufspielen.
Ja.
Und wie gesagt, dann bist du vielleicht in der Endabrechnung wirklich 5. oder 6. Und
es sind deshalb auch nicht viele andere Spieler als letztes Jahr, die gegen die Schweiz verloren haben. Das war, also sagen wir zu 80% mindestens die gleiche Mannschaft. Und das ist schon echt cool. Und ich finde, da hat der Olli auch richtig gute Einblicke gegeben in die Vorbereitung, wie ernst die Spieler es genommen haben mit ihren eigenen Fitness-Challenges, mit der Disziplin, sich gegenseitig auch so im Team unterstützen und dann Bilder, Videos reinschicken, um zu beweisen, dass man was gemacht hat. Und das halt alle zusammen leiden und vorbereiten und das gleiche Ziel vor Augen haben. Dazu dann die Analyse, die jetzt auch einfach, also er sagt, es ist vereinfacht, aber das bedeutet immer noch mehr Arbeit eigentlich von den Trainern, die nicht nur Material sammeln und zur Verfügung stellen, sondern sagen, wir haben uns das ganze Material angeschaut und wir können 5 Punkte festmachen, auf die ihr euch konzentrieren müsst in dem Spiel, dann werdet ihr gewinnen. Oh, das ist doch so geil als Spieler, wenn du so ein Messaging bekommst. Und ich finde, da haben wir gerade richtig gut mitbekommen, warum Deutschland gewonnen hat. Und das ist ganz viel in der Vorbereitung. Wie gesagt, die Sachen, die man vielleicht gar nicht so sieht auf dem Bildschirm oder wenn man da im Stadion ist. Du siehst nicht, wie viele Stunden an Vorbereitung da reingeflossen sind, wie viel Disziplin es braucht für die Spieler und ja, wie sie auch miteinander sich gemeinsam vorbereitet haben. Das hast du gesehen, was für eine Mannschaftsleistung das war.
Ja. Absolut, absolut. So, ich würde sagen, damit belassen wir es jetzt mal bei diesem Thema Deutschland, weil wir haben ja auch noch ein bisschen was anderes zu besprechen. Six Nations. Gehen wir es chronologisch durch, oder? Donnerstag, jo. Der Auftakt. Wir durften ja wirklich alle 4 Spiele am Wochenende kommentieren. Alle 3 Six Nations Spiele plus Deutschland. Frankreich, Irland. Und es ist so ein bisschen das eigentlich eingetreten, was wir erwartet hatten. Überlegene Franzosen, die ein bisschen Schlendrian drin hatten in der zweiten Hälfte, aber alles in allem einen extrem souveränen, sicheren Auftritt eigentlich hingelegt haben. Ne?
Ja, es war so ein bisschen einen Vorgeschmack gegeben auf das Wochenende. Also sag mal, bis auf das England-Spiel waren alle Spiele, die wir kommentiert haben, auch das Deutschland-Spiel und die beiden anderen Six Nations-Spiele, sehr kicklastig, einfach aufgrund der Jahreszeit, der Bedingungen, der Platzverhältnisse. Rom war natürlich nochmal besonders, also sowas habe ich noch nie gesehen. Und das heißt, du musstest einfach auch da wieder diszipliniert deinen Schuh runterspielen, du musstest viel kicken, den Ball möglichst dem Gegner geben in deren Hälfte und die Fehler machen lassen. Und das hat man bei den Mannschaften gesehen, die das am besten gemacht haben, den Gegner zu Fehlern gezwungen haben, in deren Hälfte zu spielen und da die Fehler zu machen, das waren die Teams, die gewonnen haben. Ja. Frankreich hat damit angefangen. Frankreich mit einem super Kickspiel von Dupont weg, auch Jalibert hat nicht zu viel wildes Zeug probiert, ist sauer gespielt und dann haben sie halt einen saugefährlichen Louis-Pierre draußen, der muss auch sagen, die Iren da hängen bei seinem ersten Versuch, da sind 3 Iren, machen ein halbes Tackle gegen ihn, aber finishen es nicht.
Er ist ja sogar 2 Meter lang auf den Knien gerutscht.
Ja, weil halt Prendergast das Ankle-Tap macht, anstatt ihn normal zum Tackeln.
Ja.
Also das war tatsächlich zu leicht für ihn da zu scoren, aber ja, auch wenn es nicht so ein nasser Boden ist, dann kann er da auch nicht 2 Meter rutschen und dann noch erst wieder aufstehen, weitergehen.
Absolut.
Aber ja, war klasse von ihm. Ich fand, Frankreich hat genug getan, das Spiel zu gewinnen. Da war jetzt noch nicht so das Feuerwerk dabei, aber ich glaube, bei den Bedingungen haben sie es perfekt ausgespielt. Und ich fand aber auch Irland vor allem in der Defensive echt solide im irischen Angriff. Und das haben wir davor auch schon gesagt. Wir haben uns das Team angeschaut und vor allem die Hintermannschaft angeschaut und gesagt, so, wo soll da irgendwas Angriffslustiges herkommen? Wer ist da derjenige, der was kreiert, der den Unterschied machen kann im Angriff? Die sind super solide in der Verteidigung, aber im Angriff, da fehlt's doch. Und genau das ist dann eingetreten. Aber ich denke mal, du bist noch ein bisschen geladener, was Irland angeht, als ich.
Ja, was heißt geladener? Also ich bin ja davon ausgegangen, ne? Also ich habe das ja auch prophezeit, dass die immense Probleme kriegen. Wir haben ja auch dann unsere quasi gedachten, erwarteten Abschlusstabellen besprochen am Samstag bei ProSiebenMax. Und ich sehe die Iren durchaus mit der Gefahr, Fünfter zu werden in der Gesamtrechnung dieses Jahr. Hab jetzt aber auch nochmal nachgedacht drüber, so, natürlich tut es dir in dieser Hintermannschaft extrem weh, dass deine besten Back 3 nicht dabei sind. Mac Hansen, James Lowe, Hugo Keenan. Wirklich. Auf jeder Position der Beste verletzt. Dann habe ich mir aber gedacht, und dann haben wir auch gesagt, ja, woher soll der Angriff denn kommen? Aber dann, wenn du dir den Rest anschaust, dass sie mal mit Gibson Park, Brandegast, McCloskey, Ringrose gespielt haben, das ist schon vorgekommen. Und damit hätte man eigentlich mehr erwarten dürfen. Aber dieses irische Angriffsspiel sah ja wirklich so aus, als das sah aus wie eine deutsche Mannschaft, die zwei Wochenenden zusammengekommen ist und keine Automatismen in der Hintermannschaft hat, finde ich. Also da hat
Deutschland hätte Irland geschlagen am Wochenende.
Nein, du weißt, was ich damit sagen will. Aber es sah nicht aus wie eine der besten Nationen der Welt, die ständig zusammen trainiert. Da hat ja kein Timing gepasst. Da hat irgendwie gefühlt gar nichts gepasst. Und da hätte mit dem Spielermaterial schon mehr passieren müssen. Auch wenn es weh tut. Weil ein O'Brien und ein Osborne und wer war noch? Und ein Stockdale können dir die Ausfälle nicht kompensieren. Das ist einfach so. Da fehlt die Tiefe.
James Lowe war ja nicht mal verletzt. James Lowe wurde einfach nicht gepickt für das Spiel.
Ist ja wirklich nicht... Also nicht, er war, beim Aufwärmen dabei, also wirklich nicht gepickt worden. Das finde ich dann schon spannend einfach. Ja, aber also ich weiß auch nicht. Also ja, heute wieder gibt er jetzt Verschwörungstheorien irgendwie, seit Jacques Nienaber bei Leinster ist als Defense Coach, ist die Offensive von Leinster und jetzt auch Irland so schlecht geworden, dass viele schon den südafrikanischen Spionen wittern, der das irische Rugby kaputt macht, was ich für absoluten Quatsch halte.
Natürlich.
Aber ich sag dir jetzt was. Wir hatten ja auch heute wieder Call mit ProSieben, wo dann eben Feedback ist für die Sendungen und die nächsten Sendungen besprochen werden. Und dann wurde so ein bisschen lapidar immer über Irland, Italien gesprochen. Und ach, eine Zusammenfassung davon am Sonntag, weiß ich nicht. Ich sage dir jetzt, ich glaube, dass Italien das gewinnt in Dublin. Ich glaube, dass Italien das gewinnt. Ich sehe diese italienische Mannschaft gerade stärker als die irische. Aber...
Sehe ich tatsächlich anders. Ich glaube, dass Irland zu Hause einfach nochmal was anderes ist, vor heimischem Publikum. Und aber tatsächlich, ich wollte dir die Frage stellen, was muss Irland eigentlich machen, um sich zu verbessern? Was sind die Quick Fixes, wenn es welche gibt? Und wenn ich selber darüber nachdenke, tue ich mich schwer dabei. Vor allem, weil jetzt auch während der Six Nations, du hast nicht mehr diese extra Woche. Es ist nur noch ein Pausenwochenende, nicht zwei. Alles heißt, du hast einfach eine Woche weniger noch Zeit und vor allem hast du nicht die Pause nach zwei Spielen sofort, sondern es geht jetzt einfach weiter und das ist schon
ja.
Schwierig.
Ja, wir werden dann, wenn die Aufstellungen draußen sind, nochmal sprechen auf jeden Fall vorm Wochenende.
Genau, ich das ist da besser.
Nochmal eine Folge machen, das macht auf jeden Fall Sinn. Und dann, also Tyke Furlong ist wieder voll ins Training eingestiegen. Wenn James Lowe fit ist und gepickt wird, das kann natürlich den Iren alles helfen. Aber bei Italien jetzt auch Ange Capuozzo berufen in den Spieltagskader, ob es reicht oder nicht, muss man sehen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Italiener da eben nochmal ein bisschen mehr bringen können. Und bei denen, das finde ich schon, wir können ja auch gleich mal zum nächsten Spiel springen, ne? Das war nämlich Italien und diese Schlammschlacht sozusagen. Wenn ich mir anschaue, was bei Italien personell losgeht, dann haben die auch ganz schön an ihrer Tiefe gearbeitet. Was da alles fehlt, Riccioni nicht dabei, Negri nicht mit dabei, eben Capuozzo war nicht mit dabei, Todaro ist lange raus und dann haben wir noch ein, zwei echt gute Namen, auf die ich jetzt gerade nicht komme.
Also auf der Neuner-Position hast du ohne Page Relot, den ich letzte Woche bei uns im Podcast noch so gehypt habe und gesagt hat, der ist wahrscheinlich einer der besten Neuner im Turnier, war gar nicht da.
Ja, genau.
Warum die nicht dabei? Aber Fusco hat halt ein grandioses taktisches Spiel von dem neuen Deck mit den Boxkicks und das ist mal so, ja, alle Leute denken sich, ja, jetzt wieder gekickt und alles, aber die müssten halt so perfekt sein. Und der schafft es halt immer und immer wieder, dass dieser Kick, der muss eine gewisse Höhe haben, der muss seine 20, 30 Meter hoch fliegen und der soll dann auch genau 30 Meter weit und darf aber auch nicht 5 Meter zu weit oder zu kurz sein, weil sonst der Chaser nicht mit dem richtigen Timing da ankommt. Du wirst, dass dein Chaser mit einem vollen Sprint reinspringen kann, um den Ball zurückzutappen oder ihn zu fangen. Und wenn der zu kurz ist, muss er ein bisschen warten und dann springen alle so in der Mitte hoch. Wenn er zu weit ist, kann der Gegner ohne Druck fangen. Das heißt, die Kicks müssen so perfekt jedes Mal sitzen und wieder und wieder und wieder. Und das haben sie getan. Das war bemerkenswert bei Italien, wie die einfach dran geblieben sind. Und ja, die Schotten haben am Anfang das Spiel oft verloren eigentlich. Also durch die frühen Versuche, und das hat Tui Pilotto perfekt im Interview danach gesagt, die haben Italien zu leicht früh scoren lassen. Und deshalb, und dann haben sie gemerkt, bei den Bedingungen ist es gar nicht so leicht. Aber trotzdem, weiß ich, das ganze Spiel über kann Schotten irgendwie nicht spielen, keinen Ball festhalten. Und mit der letzten Aktion, wenn der Druck da ist und die Uhr im Roten ist, können sie auf einmal 23 Phasen aneinander rein.
Ja. Ja, absolut. Absolut. Also.
Das war schon also frustrierend, aus Shopline aus zu sehen, weil ich dachte wirklich, das wäre jetzt mal, und das hat auch Berger Townsend davor gesagt, das ist der beste Kader, den er je hatte bei Schottland. Und was sagt es dann, wenn das der beste Kader ist und du mit dem Kader gegen Italien verlierst, was sagt dir das?
Ja, es sagt vielleicht auch, dass Italien sehr stark ist. Und ja. Dass Italien wirklich nochmal den nächsten Schritt gemacht hat. Weil ich glaube auch, dass so Italien so ein Spiel easy verloren hätte vor ein paar Jahren. Ganz klar. Und aber ja, es ist halt mal wieder dieser absolute Downer, gleich zum Start für Schottland. Weil wir haben ja drüber gesprochen, so gerade Glasgow mit diesen überragenden Leistungen im Champions Cup.
Ja.
Und dann willst du das natürlich zeigen. Also diese Mannschaft ist ja eigentlich nur nochmal verstärkt, weil eben ein Finn Russell mit drin steht, weil ein Ben White mit drin steht, so Topstars aus England und aus Frankreich, also aus den Ligen.
Und Jordan auch.
Ja, also das ist ein extremer Downer, aber das Schöne bei diesen Six Nations ist ja, sie können ja eigentlich alles wieder gut machen, wenn sie jetzt am Wochenende den Calcutta Cup gewinnen, mal wieder, wie so oft in den letzten Jahren. Mhm. Dann ist die schottische Rugby-Seele wieder absolut beruhigt, glaube ich.
Ich weiß nicht, ob das immer noch reicht. Also natürlich würden sie es feiern, aber das ist jetzt schon, also irgendwann ist es nicht mehr genug, nur England zu schlagen. Ich glaube, es wäre wichtiger, Irland zu schlagen, weil das haben sie seit 2017 oder so nicht mehr getan. Also es ist ewig her, dass Schottland, also unter Berger Townsend hat Schottland Irland nicht geschlagen. Zweimal bei einer WM gegen die verloren, immer bei den Six Nations, immer gegen Irland verloren. Das ist das Bogey-Team. Und Irland ist gerade so schlecht wie seit Jahren nicht. Und Schottland ist eigentlich die beste schottische Mannschaft, die wir je gesehen haben. Und wenn sie jetzt, also sie müssen jetzt Irland schlagen und ich sehe es nicht. Ich glaube, sie werden wieder gegen Irland verlieren. Und das ist halt echt bitter, so aus ja, es ist frustrierend mit anzuschauen. Und also das, die hatten ja keine, also die Standardsituation waren da ja das A und O. Die haben Scrum-Penalties kassiert, konnten keine Gasse fangen. Mhm. Und wir haben so einen, weil wir haben immer gesagt, so Gameplan war von Italien super und von Schottland nicht so, aber wir haben eigentlich nie den Gameplan von Schottland gesehen, weil die hatten keine Standardsituation, mit der du anfangen kannst, wo du mal in deinen Gameplan reinstarten kannst. Die hatten nur Broken Play eigentlich, weil die jeden verdammten Ball verloren haben.
Ja.
Ja, das war brutal.
Ja, und dann hat man noch ein drittes Spiel zwischen England und Wales. Und also England eigentlich ähnlich wie Frankreich. Super überlegen mit einem kleinen Hänger in der zweiten Hälfte bei einem schon deutlichen Spiel. Aber Waliser, die einfach also weit weg von Six Nations Level sind momentan. Ja. Das ist echt traurig zu sehen, leider.
Ja, also das war das Spiel, das du erwartest, wenn du hörst George Ford, das Player of the Match. Also es war die George Ford Show, der hat das unfassbar gut geleitet. Auch wenn du viel besser warst, hat er nicht viel mit Ball rumgemacht, hat den immer schön zu den Walisern geschickt. aber also wie früh, die waren ja, glaube ich, bei 10 Penalties nach einer Viertelstunde oder so, die Waliser. Und das ist, finde ich, das richtig Enttäuschende. Also ja, die haben halt wieder alle Kollisionen verloren und deswegen mussten sie wieder nach hinten und deswegen standen sie die ganze Zeit im Abseits. Das war das Gleiche wie gegen Südafrika im Herbst. Und dann hast du da deine Karten bekommen. Und aber England muss auch, also ich denke mal, das hat damit zu tun gehabt, dass sie sich einfach nicht in die Karten schauen lassen wollten. Aber vor allem diese Bank, dieser Pomsquad von England hat nicht so viel gebracht. Also wenn ihr anschaut, okay, Itoje hatte leider eh eine schwere Woche letzte Woche und bekommt dann da gleich die gelbe Karte auch noch. Das tat mir sehr leid für ihn. Und dann hast du, ja, also ist Curry auch noch eine Karte. Pollock, ja, bekommt den Penalty-Try, aber eigentlich lässt er sich ins Austackeln, weil er so hart reindiven will, anstatt den Ball abzulegen. Generell von der Bank kam jetzt nicht so viel Impact, wie wir das in der Aufnahme haben, oder wie das letztes Jahr auch gegen Wales war, wo sie hoch gewonnen haben und mit der Bank einfach nochmal 20 Punkte kamen am Ende. Ja. Und das war diesmal halt nicht so. Und deswegen, ja, bin ich gespannt. War auch, glaube ich, sowohl Spencer als auch Smith einen Ball direkt rausgekickt und so. Also so die Fehler. Und von der Bank willst du eigentlich, dass sie dann diese Fehler eben nicht machen, weil die frisch sind. Also da auf jeden Fall viel Luft nach oben, auch bei England. Aber bei Wales, wie wir es letzte Woche gesagt haben, in diesem Kader sind wir durchgegangen und halt gedacht so, die gewinnen wahrscheinlich kein Champions Cup Vorrundenspiel.
Ja.
Und ich habe mich gestern mit Ian getroffen und er hat es so gesagt, er hat gemeint, wer von dieser walisischen Mannschaft würde es denn in ein englisches oder französisches Team schaffen? Gibt es da einen Spieler, der würde es denn? Und dann überlegst du und denkst du, uff,
also
vielleicht ein Lewis Rees-Sammet.
Dowie Lake eine Chance, irgendwie als zweiter oder dritter Hakler irgendwo reinzukommen.
Fandest du den gut in dem, ja, Spiel? Als Kapitän gelbe Karte bekommen, weil er das Maul illegal runtergezogen hat?
Nee, in dem Spiel war er jetzt nicht herausstechend, aber da gab es andere Spiele, wo es so war.
Mhm.
Aber ansonsten muss ich auch sagen, also auch die dritte, also, und das finde ich das Krasse, weil du ja auch gesagt hast, ne, also, dass sie nicht hart genug sind und die Kollisionen verlieren. Weil ich finde, das ist ja eine Sache, das hat man ja immer schon wieder gesehen im professionellen Rugby, egal wie talentiert oder nicht talentiert deine Mannschaft ist. Ja. Wenn du hart genug trainierst, dann hast du die Härte. Dann hast du zumindest die Härte für die Kollision. Also da muss einfach viel, viel mehr passieren bei den Walisern. Weil, also, ja, das ist nicht genug. Also so werden das extrem harte Jahre. Da reichen auch keine 2-3 Jahre für einen Turnaround. So, weil selbst wenn jetzt die U20 gute Ergebnisse bringst, das dauert einfach lange, bis du da genug Spieler hochgezogen hast, die dann im Herrenbereich auch hart genug sind für
die U20, die hat jetzt mal eine gute erste Hälfte gegen England gespielt, war 16-0 vorne, hat das Spiel trotzdem noch verloren. Aber es ist jetzt nicht, als würdest du da sofort einfach einen Dan Lydiard, einen Tolbe Faletau und einen Sam Warburton rausbekommen und dann vielleicht noch einen Josh Navidi damit. Und also, wenn du mal überlegst, was die für eine krank gute dritte Reihe hatten eine Zeit lang und vor allem dritte Reihe, aber auch zweite Reihe. Was für harte Hunde. Und das war immer Wales.
Wie das gelaufen ist. Erinner dich mal, es gab Josh Navidi kannte kein Mensch, außer Leute, die wirklich walisische Rugby-Clubs intensiv verfolgt haben. So, und dann gab es dieses eine Jahr, da waren auf einmal die besten dritte Reihe-Stürmer und das waren wirklich alles Weltklasse-Jungs verletzt. Und dann kam dieses Spiel und alle waren so, ja, was geht bei Wales? Und dann spielten da die Navidis dieser Welt und ich weiß gar nicht, wie sie noch alle hießen. Und du hast dir gedacht, so, was passiert hier? Die sind ja auch alle Weltklasse.
Ja.
So, und jetzt sind die halt viele weggebrochen. Und jetzt, also, boah, dieser Josh McLeod hat für mich kein Testlevel. Aaron Wainwright ist eine gute Ergänzung auf hohem Niveau, aber keiner, der dir einen Unterschied macht. Er ist für mich vor allem auch kein Achter, außer er hat einen brachialen Sechser und einen brachialen Siebener, hat er aber beides nicht. Klar, Jack Morgan fehlt dir, das tut extrem weh, der fällt lange aus. Zweite Reihe, David Jenkins war irgendwie so hoch gelobt als Megatalent. Der muss auch noch ein paar Schritte machen. Adam Beard sah gut aus an der Seite von Alan Wynne-Jones und Co. Aber, boah, also, es ist einfach nicht gut. Es ist einfach nicht gut.
Schade. Nee. Ja, und... Aber ja, es kann nur besser werden. Also hoffe ich, dass es nicht schlechter werden kann bei Wales. Und deswegen, ja, keine Ahnung, also wir hoffen alle, dass es einfach wieder, wir wollen ein starkes Wales in den Six Nations, im Welt-Rugby. Wir brauchen ein starkes Wales. Das ist so eine wichtige Rugby-Nation. Und
ja. Ja, übrigens auch da, ne, weil auch das in unserem Run-Call kam, ob man am Wochenende nochmal spricht, diese Diskussion, die es seit vielen Jahren gibt, dass die Six Nations geöffnet werden. Lange Zeit war die Diskussion bezüglich Italien, muss nicht Georgien mal die Chance bekommen. Jetzt läuft die Diskussion über Wales, muss nicht Georgien die Chance bekommen. Das wird
keine Diskussion passieren.
Das wird niemals passieren. Die Six Nations werden es sich niemals nehmen lassen, das Stadion in Cardiff aus dem Wettbewerb zu nehmen und dafür irgendein Stadion in Tiflis dazu zu nehmen. Das wird nicht passieren. Dazu ist es den Six Nations viel zu wichtig, dass sie der Wettbewerb, die das Turnier mit dem höchsten Zuschauerschnitt weltweit sind. Da
ja, und die Six Nations werden anteilig von den sechs Nationen geführt und also da wird jetzt keiner von denen sagen, von sich aus selber, ja, meine Anteile, die würde ich abgeben, falls ich letzter werde. Also warum sollte das da jemand machen? Also das ist einfach geschlossen, dieses Turnier, und das vielleicht wird eines Tages eine siebte Nation dazugeholt, dann ist es was anderes. Aber du wirst, keine dieser Nationen wird da freiwillig aus diesem Wettbewerb rausgehen.
Absolut, absolut. So, Simon, sind wir durch für heute?
Oder haben Glaube ich auch. Haben wir gut nachbesprochen.
Ja, fast eine Stunde. Freitag machen wir dann nochmal eine kurze, schnelle Preview aufs Wochenende. Wahrscheinlich wird sie gar nicht so kurz. Wir haben dann vier Spiele wieder zu besprechen. Denn nicht vergessen, komplettes Rack live auf ProSieben Max oder Join. Komplette Six Nations live auf ProSieben Max und Join. Komplette U20 Six Nations live auf Join. Wir leben in sehr, sehr geilen Rugby-Zeiten. Das muss man einfach sagen. Und hey, am Wochenende nochmal. Ich habe das jetzt rausgesucht, weil am Samstag wird Rugby Daily ein Jahr alt. Ich habe am 14. Februar 2025 bin ich mit meinem ersten Post rausgegangen.
Am Valentinstag, wie schön.
Am Valentinstag. Jetzt am Samstag ist wieder der 14. Februar. Simon, was am Samstag alles ist. Um 7.05 Uhr deutscher Zeit startet Anton Segner mit den Blues in die neue Super-Rugby-Saison. Um 8 Uhr geht die Sevens Tour in Kenia los. Irgendwann um, ich glaube, 9.28 Uhr dann das erste Spiel der deutschen Mannschaft. Die drei Spiele am Samstag hat, zwei Spiele am Sonntag. Da ist der Modus ja so, sechs Teams, sie spielen... Jedes Team spielt fünf Spiele, jeder gegen jeden. Dann gibt es eine Abschlusstabelle. Und dann eben 13 Uhr Deutschland. Wir gehen um 12.40 Uhr auf Sendung. Dann noch zwei Six Nations Spiele. Das ist mal so unser geiles Programm. Am Donnerstag spielt Eric Marx in der Pro D2. Die anderen Rack-Spiele haben wir noch am Wochenende. Also es ist phänomenal. Phänomenal. Ja, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss.
Ciao, ciao.